Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und Managementsysteme. Michael Kornmann von QS Kornmann und Michael Schiffer von Die Qualis teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für spannende Diskussionen und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen QM-Talk-Podcast. Heute wieder bei mir ist der Michael Schiffer von Die Qualis. Und wir möchten uns heute um das Thema Archivierung, Backup, Restore und Recovery kümmern. Moin Michael, grüß dich.
Hi. Moin Michael, Grüße auch nach Hüttenberg.
Servus. Ich hoffe, es ist erträglich. Wir zeichnen auf am 2. September 2024 und wir haben gefühlt 38 Grad draußen und die Sonne drückt. Aber ich denke, das kriegen wir ganz gut gewuppt. Michael, ich habe mir überlegt, wir reden heute mal über das Thema Backup und Recovery. Wir sind ja gerade aktuell in so einer Themenreihe Digitalisierung und gucken uns da gerade die 9001 an und ich denke, das passt ganz gut rein. Wenn wir über das Thema reden, fangen wir mal normativ an. Wo finden wir denn Hinweise zu dem Thema in der 9001? Haben wir da irgendwelche Anhaltspunkte, wo wir einen Einstieg kriegen können?
In der 9001 würde ich sagen, starten wir am besten im Kapitel 7.
Jo.
Genauer in 7532.
Genau.
Und zwar Lenkung dokumentierter Informationen. Und dafür muss die Organisation ein paar Sachen berücksichtigen. Da stehen so Sachen drin wie Verteilung, Zugriff, Aufwendung, Verwendung, also eher allgemeine Sachen. Dort steht aber unter Punkt B auch Ablage, Speicherung und Erhalt, einschließlich Erhaltung der Lesbarkeit. Genau. Und es steht dort auch Aufbewahrung und Verfügung über den weiteren Verbleib. Ja. Und es steht da auch drin, dass dokumentierte Informationen, die als Nachweis der Konformität aufbewahrt wird, auch vor unbeabsichtigten Änderungen geschützt werden muss. Also ich muss Änderungen im Blick haben und ich muss die Verfügbarkeit im Blick haben. Und das Wichtigste, die Lesbarkeit.
Und genau, das sind die richtigen Trigger und ich glaube, damit steigen wir ein. Thema Dokumentenlenkung allgemein, wie lenke ich Dokumente, haben wir einen anderen Podcast für gemacht, für alle, die Interesse an dem Thema haben. Ein paar Folgen zurück sind sie. Ist das, glaube ich, ganz gut erklärt. Einmal hier Pause drücken, zurückspringen, anderen Podcast hören und dann hier weiter einsteigen. Und ansonsten, ja, klassischerweise gibt es in jedem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise ein Backup-System, ein Backup-Konzept. Also mir persönlich ist in der Beratung jetzt noch kein Unternehmen unter die Löffel gekommen, die sagen, sind wir komplett blank. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, die meisten haben das ganz gut im Griff. Ein Backup-Konzept gibt es. Man kann nur manchmal darüber streiten, wie ausgefeilt das ist.
Ja.
Weil ein Backup-Konzept ist zum Beispiel nicht, ich ziehe es per Copy-Paste auf eine externe Festplatte oder noch schlimmer einen USB-Stick und habe dann das Problem, dass mir diese Festplatte irgendwie zeitgleich mal mit meinem Laptop zusammen geklaut wird, weil sie zusammen aufbewahrt worden sind. Oder beide zeitgleich abrauchen. Also das ist für mich jetzt kein Backup-Konzept sowas. Das ist halt eine Sicherung, mit, wenn man schnell seinen Rechner nochmal aufsetzen will. Ein Backup-Konzept ist für mich wirklich ein von der IT durchdachtes System, wo ich sage, ich habe meine Daten, diese Daten nehme ich, sichere sie, bestenfalls an mehreren Orten und vielleicht auch offsite.
Ja.
Sei das in der Cloud oder mit dem eigenen Server.
Diese Folge spielen wir mal, du bist Kunde. Ich bin der QMler. Das ist eine sehr gute Idee. Wie würdest du denn ein Backup-Konzept oder denkst du denn, dass du ein wirksames Backup-Konzept erstellst? Also was sind denn elementare Bestandteile von einer vernünftigen Backup-Strategie? Wir haben ja eben schon ein paar gesagt.
Du wolltest noch was ergänzen?
Nee, gar nicht.
Ja.
Schieß los.
Für mich elementar ist, dass es im besten Fall so weit automatisiert ist wie möglich. Das heißt, dass keine manuellen Backups oder nur im äußersten Notfall, wenn nicht vom System anders möglich, sowas gehört meiner Meinung nach automatisiert. Man muss sich sehr genau überlegen, was muss ich wie sichern, wo muss ich es sichern und es muss klar sein, wie lange muss ich die Sachen aufheben. Einerseits, wie lange muss ich sie vielleicht gesetzlich aufheben und wie lange möchte ich sie vielleicht selber aufheben.
Ja.
Es hält einen ja auch niemand davon ab, Sachen, weil man es für sinnvoll erachtet, länger aufzuheben, als man muss. Manchmal kann das sinnvoll sein.
Anderer Podcast, Datenschutz hast schon.
Anderer Podcast, Datenschutz. Datenschutz ist natürlich auch so eine Sache. Ich muss halt wirklich genau wissen, wie lange muss ich es aufheben. Weil wenn wir jetzt, sage ich mal, im normalen Business-Bereich sind, bin ich ja meistens mit 10 Jahren ganz gut dabei. Genau. Wenn ich jetzt, sage ich mal, in die gute Laborpraxis GEP gehe, da ist es in Europa lustigerweise sehr unterschiedlich. In Deutschland haben wir die längste Zeit mit 15 okay. Jahren. Und wenn ich jetzt in den klinischen Studienbereich reingehe, dann kann das nochmal deutlich länger sein. Und bei Medizinprodukten ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Ja. Und da muss ich halt erstmal genau wissen, was sind denn meine gesetzlichen Vorgaben oder normativen Vorgaben? Was wird denn von mir erwartet? Und das muss ich wissen, damit ich mir da nicht irgendwelche Probleme ins Haus hole. Und dann muss ich auch gucken, nachdem ich weiß, wie lange muss ich es aufheben, was muss ich aufheben, was entscheide ich überhaupt, wie lange ich was aufhebe, wie lange darf ich es vielleicht auch aufheben, wenn wir jetzt, sage ich mal, in Richtung persönliche Daten und dieses Thema gehen. Und dann muss ich gucken, wie löse ich das technisch. Und für mich eine der wichtigsten Sachen überhaupt, wenn ich mich dafür entschieden habe, ob ich ein vollständiges oder ein inkrementelles Backup mache, je nachdem, wie ich es designe, ist, dass ich diese Systeme auch mal teste. Weil ich finde, dieses so ein Recovery-Testlauf, jetzt springe ich mal kurz vorwärts zum Thema Recovery, solche Testläufe zu machen, finde ich sehr wichtig. Weil, Entschuldigung, ich hoffe, ich trete keinen IT-Lern auf die Füße, aber ich habe das schon oft gehört, irgendwas, ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und wenn man es dann mal braucht, funktioniert es vielleicht nicht.
Ja.
Und deswegen finde ich es sinnvoll, das ab und zu mal zu proben. Mal so einen Notfallplan auch mal zu testen, mal so einen Backup testweise aufzuspielen und zu gucken, was ist denn, wenn das System wirklich crasht? Wie lange brauche ich denn, um die Sachen wieder zu haben? Oder was passiert denn? Ich meine, heutzutage, Hackerangriffe nehmen immer mehr zu. Man überlegt sich, eigentlich muss man sich eher überlegen, wann mal was passiert, nicht ob es passiert, mit der Rate, wo das gerade zunimmt, dass man sagt, ich muss ja auch wissen, wie lange brauche ich, bis ich wieder mit vollem, sage ich mal, Kessel laufe.
Ja.
Wie viel Zeit kostet mich das, dieser Ausfall und sowas?
Ja.
Das wären für mich so ein paar wirklich sehr wichtige Pfeiler. Okay.
Super, ganz, ganz viel Input. Ich versuche mal ein bisschen Linie in die ganze Sache reinzukriegen. Wenn wir bleiben, lass uns am Anfang ein bisschen 9001 einsteigen. Wenn wir in die GLP nachher reingehen, das wird tiefer und vielleicht noch ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, wenn wir über 9001 reden, reden wir über ein klassisches Qualitätsmanagementsystem. Genau, wir reden über ein klassisches QM-System und wir reden, weil es ganz, ganz viel verbreitet ist, aktuell auch mal über so ein klassisches System, was auf irgendeiner Serverstruktur liegt, mit PDF-Dokumenten, Word, PDF, whatever. Und es liegt, um es einfach zu halten, auf dem Server. Jetzt haben wir eben schon gesagt, dass die 9001 in 7532 irgendwas davon gesprochen hat, dass es vor Veränderungen geschützt und vor Verlust und Veränderungen geschützt werden muss. Das bedeutet, wenn wir sagen, es muss vor Veränderungen geschützt werden, es muss in irgendeiner Art und Weise ins Backup-System, sodass ich Änderungen nachvollziehen kann und ich sagen kann, was. Und ich muss einen angemessenen Zeitraum aufbewahren. Was ist ein angemessener Zeitraum, wenn ich ein 9001 Management-System habe mit irgendwelchen Nachweisen, einen Prozess, ich sage mal, ich habe irgendwelche Endkontrollen an irgendeinem Produkt, die ich auf der Seite aufhebe und habe irgendeine Verfahrensanweisung, wonach ich ein Produkt gefertigt habe, denke ich, wir sind irgendwo 10 Jahre in einem guten Bereich drin. Alles, was produktbegleitend ist, erst recht, wenn wir in die Medizintechnik reingehen, gehen die 10 Jahre los, beziehungsweise geht die Aufbewahrungsfrist los, wenn das Produkt abgekündigt wurde ist, also spätestens dann, wenn es vom Markt runtergenommen ist, das End of Lifetime, dann beginnt die Archivierung, solange wie es hergestellt wird, bin ich auf jeden Fall voll in der Archivierungsfrist drin und muss es natürlich aufheben. Und ja, das sind alles so Dinge, also gehen wir mal von 10 Jahren aus, gehen wir mal von so einem klassischen Produkt aus. So, jetzt überlegen wir uns mal ein Backup-Konzept und eine Backup-Strategie, die diese Anforderungen alle erfüllt. Wichtig sind hierbei, und das ist mein Trigger, wo ich hin will, sind die 10 Jahre. Ich sehe bei ganz, ganz vielen Unternehmen das Problem. Nee, du, wie würdest du die Backup-Strategie aufsetzen? Tages-Backup, Wochen-Backup, Stunden-Backup, wie würdest du servermäßig, was würdest du überhaupt backuppen?
Es kommt sehr, ich würde sagen, es kommt drauf an, so eine typische QMler-Antwort. Es kommt drauf an. Im Endeffekt alle Sachen, die ich für den Betrieb des Unternehmens brauche. Und das sind für mich, im Endeffekt, wir arbeiten ja größtenteils auch mit Cloud-Systemen, was es einem deutlich einfacher macht, weil es einem diese, viele von diesem Backup einfach auch abnimmt, weil es ausgelagert ist, sage ich mal, sind praktisch sämtliche Dateien, die ich benutze, die ich erstelle. Also alles, was ich während meiner Arbeitszeit erstelle, bastle, baue, schreibe, all das wird
gebackupt. Das bedeutet schon mal der erste wichtige Input für uns, und das ist zwar total Baseline, aber es ist echt. Bedeutet, was nicht auf dem Server ist, ist nicht im Backup-Konzept. Also das Erste, was ich machen würde, ich würde den File-Server ins Backup reinnehmen und würde da schon mal sagen, arbeite ich in Remote auf meinem Notebook oder habe ich es auf C-Desktop liegen oder sonst irgendwo, das abbraucht, war es das. Ist nicht Bestandteil vom Backup-Konzept, deswegen bitte auf jeden Fall auf dem Server arbeiten, dass es in irgendeiner Art und Weise ins Backup-Konzept reingeht. So, dann hast du typischerweise, ich mache jetzt mal so eine typische Firma, oder so einen typischen ITler. Typischer ITler, typische IT-Abteilung, ich sage, habt ihr ein Backup-Konzept? Sagt er, klar, haben wir. Backup haben wir. Wir sichern. Einmal die Nacht fahren wir alle Systeme durch. Wir backupen alle VMs, wir backupen alles. Gar kein Problem. Sag ich, cool. Einmal die Nacht, wie macht ihr das denn? Ja, dann haben wir ein Backup-System drüber laufen, das funktioniert, alles gut. Und sage ich, und wie lange hebt ihr das auf? Ja, IT, also alles, was älter wie 4 Wochen ist, überschreiben wir, weil nach 4 Wochen ist ja der Drops gelutscht, weil wir müssen immer aufpassen, wenn ein ITler, also das ist das, was ich festgestellt habe, wenn ein ITler von einem Backup-System spricht oder ein ITler Backup, dann will der eigentlich immer seine Systeme so schnell wie möglich wieder am Laufen haben. Das heißt, der will die virtuellen Server und seine Serverlandschaft so im Backup drin haben, dass wenn der Server abbraucht, er sehr zügig wieder die Verfügbarkeit sichergestellt hat und seine Kiste einfach wieder rennt. Die Mitarbeiter Ruhe haben, der Chef sagt, alles klar, hast du gut gemacht, Bauch gestreichelt, kurze Ausfallzeit, läuft weiter. Dem ist aber nicht klar, in der Regel nicht klar und nicht bewusst, das, was wir gerade gesprochen haben. 10 Jahre vor Veränderung geschützt, aufgehoben. Mein Thema ist dann immer die Gretchenfrage, die ich dann immer stelle, ist cool. Hebst du auf, die machen also Tagesbänder, 5 Tagesbänder, das letzte Tagesband gibt das Wochenband. Dann gibt es 4 Wochenbänder, das letzte Wochenband, das ist Monatsband, das wird überschrieben, wenn der Monat rum ist. Und dann ist bei mir immer so der Klassiker und der Einstieg an der Stelle, was passiert denn, wenn ich heute eine Datei lösche? Ich sage, kein Problem, rufst mich an, mache ich Rudi Putz, stelle ich sie dir wieder her. Dann hast du auch das, was du gerade gesagt hast, dann habe ich mein Recovery getestet. Dann sage ich, cool, jetzt fällt mir heute nicht auf, dass ich die Datei aus Versehen gelöscht habe. Sagt er, gar kein Problem, fällt dir das nächste Woche auf, schiebe ich dir das raus. Und dann sage ich, was ist denn, wenn mir das einen Monat und einen Tag lang nicht auffällt? Sagt der, ja, das ist die Datei weg. Weil nämlich das Backup-System, das letzte Backup-Band, wo die theoretisch noch drauf gewesen wäre, ist hinüber, weil es überschrieben wurde. Weil der ITler kein Interesse dran hat. Der sagt sich einfach, alles, was älter wie 4 Wochen ist, oder meinetwegen auch alles älter, was 12 Wochen ist. Vollkommen egal. Sagt der, da sind die Datensätze so alt. Da müssen wir so viel nacharbeiten, bis wir wieder auf den aktuellen Stand bringen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Das heißt, ich habe einen wesentlich kürzeren Backup-Intervall. Und jetzt weißt du, wo ich dich hinhaben wollte. Du musst aufpassen, dass du diese 10 Jahre an irgendeiner Stelle einhalten und nachweisen kannst. Und wenn es nur 7 sind, sind 7. Ja. Ist egal, wie du es klassifizierst. Aber du musst diese Dauer von diesen 10 Jahren oder von der Archivfrist, wie ich mich so ausdrücke, du musst die irgendwo einhalten und nachweisen können. Und das ist der Trick und das ist das tricky Ding bei vielen Kunden und bei vielen Backups-Konzepten, die ich jetzt gesehen habe.
Ja, das ist auch was ich bestätigen kann, nämlich was ich dann meistens sage, ich sage, ein Backup ist nicht unbedingt Archivierung. Ja. Weil du musst überlegen, also, oder mal andersrum gesagt, ein Archiv, das kann natürlich das klassische Papierarchiv sein, das kommt in Ordner, der wird eingeschlossen im Schrank oder im Raum, wo nur ein archivaren Schlüssel hat, wenn wir bei GLP sind. Das ist viel auf Papier. Du kannst aber auch elektronische Archive machen. Wenn wir noch kurz im GXP-Bereich bleiben, für elektronische Archive gelten dieselben Vorschriften wie für Papierarchive. So, das heißt, du hast die ganzen Ansprüche an Lesbarkeit und Erhaltung auch dort. Und wenn ich jetzt von Archiv spreche, dann rede ich wirklich von dieser Unveränderlichkeit und dass ich das über diesen Archivierungszeitraum wirklich unverändert alles vorliegen habe. Und wenn wir über Backups reden, muss man halt überlegen, was ist gerade der Sinn davon? Ist das jetzt eine Archivierung? Dann ist es ein Archiv. Ein Backup ist praktisch eine Sicherung davon. Oder ist das gerade nur ein Backup für die kurzfristige Wiederherstellung, wenn was verloren geht? Sei das der Laptop, eine Datei, sonst irgendwas. Das ist nicht das Gleiche wie ein richtiges Archiv.
Genau das.
Und die Trennung darin ist genau diese Nachvollziehbarkeit und diese Unveränderlichkeit, die ich habe, und diese Kontrolle über diese Sachen, die ich habe. Und das ist ein großer Unterschied.
Ja, aber das Bewusstsein.
Und das muss man mit einem ITler auch diskutieren, was dann die Ansprüche sind, die man braucht. Insofern ist das ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil diese langfristige Verfügbarkeit, die muss halt dort sein. Es geht nicht nur davon, ich habe meinen Laptop kaputt gemacht und muss den schnell wieder aufgesetzt haben oder ich habe aus Versehen was gelöscht, sondern es geht wirklich davon, ich muss nach 9,9 Jahren einem Auditor noch etwas zeigen, was ich damals gemacht habe.
Genau.
Und er muss das sehen können. Und es muss klar sein, wer hat wann was, wie, warum, darum gemacht.
Und wo ich es halt wichtig ist, oder was ich jetzt gerade ausschließen möchte, das kann nicht der Ausdruck sein. Also wenn ich kurz rüber gucke in die 13485, da steht drin, dass mindestens eine veraltete Version, aufgehoben werden muss. Das kann aber nicht der Ausdruck sein. Ich fange ja doch nicht an und druck von jedem Dokument, was ich habe, nochmal einen Abzug, dass ich ihn ins Archiv legen kann, dass ich irgendwo wieder Totholz produziere und Räume fülle mit Ordnern. Sondern das Archiv muss bitte ein elektronisches sein. Ich muss diese 10 Jahre oder die Einhaltung von diesen 10 oder 7 Jahren, von dieser festgelegten Zeitspanne, elektronisch sicherstellen. Sonst alles andere ist für mich nicht diskutierbar. Sonst drucke ich ja alles wieder aus. Ich mache ja kein digitales QM-System. Wir reden seit Wochen über digitale Managementsysteme, über digitale Prozesse und Kram und hast du nicht gesehen und digitale Kappas und tolle Software. Und dann drucke ich das Ding einmal die Woche aus und stelle es mir in einem Ordner, in ein Archiv rein, dass ich die Archivfrist einhalte. Das kann es beim besten Willen nicht sein. Also das muss digital gemacht werden.
Ja, pass auf, aber ich glaube, du hältst dich jetzt besser an deinem Stuhl fest, weil springe ich dir nochmal ein Beispiel aus GLP. GLP ist, das Thema E-Archivierung ist gerade noch ziemlich heiß diskutiert, weil das ist relativ neu, weil GLP ist ziemlicher Dinosaurier und nicht umsonst sagen die Leute, es steht für große Ladungen an Papier. Und deswegen sind wir da elektronisch noch nicht ganz so weit. Es gibt inzwischen auch eine Menge Prüfeinrichtungen, die inzwischen digitale Dokumente-Management-Systeme haben.
Ja.
So. Und das bitte, wenn sich irgendjemand ein neues System sucht, darauf achten, dass dieses Programm eine ordentliche Archivierungsfunktion hat. Weil ganz viele haben das Problem, dass sie hauptsächlich noch ein Papierarchiv für die ganzen Berichte und Prüfungen betreiben. Das heißt, das, was an die Kunden geht, für die nass unterschriebenen Sachen. So, und da legen die in der Regel auch ihre SOPs rein. Und es gibt eine Reihe von Prüfeinrichtungen, die, sage ich mal, Dokumente-Management-Systeme haben, die das nicht ordentlich unterstützen, diese elektronische Archivierung, und die dann tatsächlich jede Version ausdrucken, von Hand einmal unterschreiben und ins Archiv legen. Das ist eine absolute Notlösung, die man in der Regel nur für die Behörde macht und die man meiner Meinung nach möglichst schnell loswerden sollte. Das ist aber etwas, was es noch gibt, weil wir da noch eine gewisse Diskrepanz haben und weil elektronische Archivierung etwas ist, wo sich niemand so richtig schon rantraut ein bisschen, weil es halt schwierig ist. Vor allem, wir haben Aufbewahrungsfrist von 15 Jahren. Und wir hatten ja eben das Thema Lesbarkeit auch. Und tatsächlich ist Lesbarkeit von manchen digitalen Medien über 15 Jahre schon eine Herausforderung.
Nee. Bei euch GLP-Lern in den verstaubten Archiven, die da ein bisschen... Also wenn ich sehe, dass ich heute... Wie lange kann ich PDFs schon öffnen? Ich kriege heute noch Word, öffnet mir heute noch Doc-Programme. Also DocX gibt es ja jetzt auch schon ein paar Monate. Ich kriege heute noch Docs geöffnet. Ich kriege heute noch XLS geöffnet. Mhm. Also das Thema, das würde ich ungern als Ausrede nehmen, zu sagen, ich muss es ausdrucken.
Ich würde es niemals als Ausrede nehmen müssen. Manchmal ist das eine Notlösung, ich finde aber eine, die man loswerden kann. Also
muss.
Es gibt Mittel und Wege meistens, wie man da drum rum kann. Ich bin auch der Meinung, das sollte man auf Biegen und Brechen versuchen, weil das ist ein bürokratischer Aufwand, den man vermeiden sollte. Es ist aber etwas, was man sich oft sehr genau angucken muss. Vor allem, du hast gerade von Word, PDF und Docs gesprochen. Da mache ich mir auch relativ wenig Gedanken. Wo man aber wirklich aufpassen muss, ist beim Thema Rohdaten. Wenn ich Themen Rohdaten in irgendeiner Art und Weise archiviere. Denn die muss ich dann in ein Format bringen, was ich auch noch in 10 Jahren lesen kann. Und wenn ich anfange, Dateien zum Beispiel zu archivieren, die in einem Programm XY öffnenbar sind, dann muss ich auch sicherstellen, dass dieses Programm in 15 Jahren noch geöffnet werden kann Und viel schlimmer, ich brauche dann noch einen Computer, auf dem das Programm läuft.
Aber
also wenn man nochmal zu dem Thema Konzept zurückgehen, würde ich sagen, da muss man sich das überlegen.
Mich
da
grätsche, aber was für ein Programm muss ich denn haben oder welchen Dateiinhalt muss ich denn haben, den ich nur mit einem Programm auslesen könnte, wo ich sicherstellen muss, dass es die Programme und den Computer gibt, aber was ich lesbar, sinnvoll ausgedruckt benutzen kann. Ich bin bei dir, wenn der L-lange CSV, so ein riesengroße BIN-Dateien oder Kram hast, die nur in der Software, in der Datenbank hast, die nur in der Software auslesbar. Das ist okay, da gehe ich mit, da muss man sich was überlegen, da kann man vielleicht einen PDF-Export, whatever machen, aber dann habe ich wieder einen PDF-Export, den habe ich wieder lesbar. Aber die eigentliche BIN-Datei,
dann
aber die eigentliche Binärdatei oder die eigentliche CSV-Datei, die drucke ich mir ja nicht aus und lege mir sie in den Schrank rein. Da kann ich mein Eis von kaufen, aber da kriege ich keine Informationen raus, wenn ich sie brauche. Das heißt, wenn ich auf eine Software angewiesen bin, bin ich eh an die Software angewiesen und da ist aber der Ausdruck nicht meine Lösung.
Ja, und aber das ist eigentlich nur der Punkt, auf den ich raus will, dass wenn ich sage, ich muss gucken, was ich wie archiviere, sodass ich es in einem lesbaren Format tue. Das ist eigentlich das, worauf
ich raus will. Du musst dir Gedanken machen.
Dass ich sage, ich muss das in irgendein Format bringen, das ich auch noch in 15 Jahren benutzen kann.
Ja.
Und die Lösung kann nicht sein, dass ich sage, ich archiviere meinen kompletten Laptop, wo Windows 10 drauf läuft, wo nur die Web, wo nur dann dieser, auf diesem Laptop läuft halt nur diese Software und weil ich nicht sicher bin, ob ich die Dateien irgendwann öffnen kann, archiviere ich halt den kompletten Laptop mit der kompletten Software. Das kann halt nicht die Lösung sein bei so Sachen. Und darauf will ich eigentlich hinaus, dass ich sage, ich muss mir im Sinne meines Backup-Konzepts überlegen, in welcher Form stelle ich denn diese Dateien für mein Archiv zur Verfügung.
Genau.
Dass ich mir überlege, wie sichere ich, dass diese Sachen auch in 10 Jahren lesbar sind. Und das geht nicht über proprietäre Formate. Und das ist so ein bisschen
da, da bin ich dabei. Nur, das ist, da ist aber das Papierarchiv genauso die schlechte Lösung und genauso keine Option. Aber ich habe es halt auch schon, also guckst du schon mal in Archive rein? Hast du es schon mal gebraucht?
Ich gucke regelmäßig als Auditor in die Archive rein, weil unter GLP ist das Archiv, sage ich mal, so ein bisschen der heilige Gral. Und deswegen gucken wir uns natürlich in Begleitung vom Archivar und mit Eintrag, das wird ja dokumentiert dann, gucken wir uns auch Sachen aus dem Archiv an. Weil die Behörden gehen auch ins Archiv und die lassen sich auch Personalunterlagen, Schulungen und archivierte Prüfungen zeigen. Ja. Deswegen gucken wir schon mal stichpunktartig, sind Sachen vollständig, sind die Sachen auch archiviert worden. Und das nicht nur im Papierarchiv oder digitalen, sondern auch in Substanzarchiven und sowas. Und das gehört dann mit dazu, sich das also anzugucken.
Ich habe.
Machst du das unter ISO?
Ja, ich zwangsweise. Ich bin bei einem 13485 Kunden im Audit gewesen. Und ein wichtiger Grund, warum du archivierst und warum du wirklich wasserdicht archivierst, dass du auch zurückgreifen kannst, ist, wenn du jetzt, ich sag mal, da hast Verfahrensanweisungen und hast Nachweisdokumente und hast ein ausgefülltes Nachweisdokument, dann hast du das ausgefüllte Nachweisdokument auf Basis der Verfahrensanweisung, die zu dem Zeitpunkt gültig war, wie du das Nachweisdokument ausgefüllt hast, erstellt hast. So viel ist safe. Also ich fülle was aus, zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Dokument ausfülle, nach einer Checkliste ausfülle, arbeite ich nach einem Prozess, der gültig ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Dokument ausfülle. So, und wir haben uns irgendwie Auditor angefangen zu wühlen in irgendwelchen Aktenbergen, in irgendwas haben wir uns reingewühlt. Jedenfalls hatten wir ein Dokument, ein Nachweisdokument gefunden, 7 Jahre alt. Und da sagt er, ja, das Dokument ist ja überhaupt nicht so ausgefüllt wie nach Ihrem aktuellen Prozess. Sag ich, ja, natürlich nicht. Das ist ausgefüllt zu dem Zeitpunkt bestehenden Prozess. Und dann sagt er zu mir, ja, super, dann gucken wir uns doch mal den Prozess an zu diesem Zeitpunkt. Den müssen Sie ja noch da haben. So, und da bin ich bei dem Kunden mal tief ins Archiv eingestiegen und danach haben wir auch auf ein digitales Dokument, also auf ein digitales QM-System umgestellt, weil wir dann echt, wir hatten dann 2 Tage Audit, ich habe dem Auditor gesagt, hier pass auf, ich schicke einen raus, der sucht dir das mal raus, wir kümmern uns drum, aber tun uns eingefallen, lass uns mal hier jetzt mit dem Audit weitermachen, nicht mehr Zeit in die Sucherei verlieren, es sucht einer und die haben dann mit 2 Leuten Totholz im Archiv gewühlt, bis sie den Prozess gefunden haben, nämlich auch das Backup-Konzept, bis da die Bänder aus dem Jahr und Kram. Jedenfalls, wo ich hin will, ist, ja, du musst es haben, du musst zugreifen, weil du immer, wenn du irgendwelche Nachweise haben musst oder immer, wenn du irgendwas ausfüllst, du wissen musst, welcher Prozess war zu dem Zeitpunkt gültig und wie sah der aus. Und deswegen gehst du in ein Archiv rein. Das ist ein ganz, für mich ein Klassiker. Und?
Ja, es macht halt...
Nee, mach. Ja. Gerne.
Es macht halt auch die Suche nach den Sachen, wenn ich es dann noch brauche, ein bisschen einfacher, das digital zu haben. Also in der Regel, die meisten haben ja ein gutes Indexierungskonzept und alles. Aber ich finde halt in dem digitalen System, wo ich die Sachen direkt verfügbar habe, sei das auch nur so was Banales wie alte SOP-Varianten, dass ich einfach zurückblättern kann und sagen kann, hier als QMB, so sah es vorher aus, ich kann es zeigen, ich kann mir die Unterschiede direkt highlighten und muss die nicht suchen gehen mit dem Finger auf zwei Papierseiten nebeneinander legen. Also man kann sich das Leben digital deutlich einfacher machen.
Das ist das, was du jetzt gerade ansprichst, ist halt einfach, wenn ich ein digitales Managementsystem habe, kein DMS, wobei beim DMS funktioniert es auch schon, aber wenn du eine digitale QM-Software einsetzt oder alle, die wir so im Umfeld einsetzen und ich auch immer präferiere und meinen Kunden beim Implementieren helfe, die bieten halt alle genau das Ding an. Eine lückenlose Versionskontrolle und ein lückenloses Wiederauffinden veralteter Versionen, wo ganz genau drin steht: hey, die war gültig von Datum Uhrzeit bis Datum Uhrzeit, diese Version. Der hat sie freigegeben, der hat sie geprüft, der hat sie erstellt. Und dann kann ich halt suchen. Und der Benefit an dem ganzen Kram ist, jetzt machen wir den Bogen zum Backup-Konzept drüber, der Benefit an dem Kram ist, wenn ich das im Backup-Konzept drin habe, backup der mir immer die Datenbank. Und die Datenbank hat immer alle Informationen drin. Und wenn ich die eine Datenbank habe, habe ich die eine Datenbank. Dann kann mir der ITler das Ding nach 4 Wochen drehen, mir vollkommen egal, weil ja immer die komplette Datenbank in dem System drin ist und es ausgeschlossen ist, dass mir einer was rauslöschen kann. Stelle ich über rechte Rollen sicher in der Software. Ja, aber so habe ich, und alte Version kriegst du eh nicht gelöscht, also davon mal ab. Und so kriege ich halt jetzt wieder diesen Nachweis hin und das, was wir am Anfang gesagt haben, dass ich den Totalverlust verhindere und dass sie nicht geändert werden können, stelle ich halt damit sicher, dass ich eine vernünftige Datenbanksoftware habe. Beziehungsweise eine vernünftige QM-Software. Sowohl entweder lokal auf dem Rechner liegend, und oder aber auch, wenn wir den Sprung rüberwagen in die Cloud, dass ich eine vernünftige Cloud-Software habe, wo ich mir dann, wenn ich das Thema habe, ich ganz klar mit dem Kunden dann immer gucken muss, was hat der Diensteanbieter, der die Cloud anbietet oder die Cloud-Software as a Service anbietet, was hat denn der für ein Vertragswerk, also für ein Service-Level-Agreement, wie backup der denn? Backt der überhaupt? Kann ich mir irgendwo die Datenbank runterziehen, etc. pp. Da sind wir ganz genau bei dem Thema, was du eben angesprochen hast. Wie stelle ich denn sicher, dass ich es über 10 Jahre aufbewahren kann?
Ja. Und ich finde, gerade das Thema SLAs ist ein wahnsinnig unterschätztes Thema. Gerade wenn ich mit Cloud-Anbietern arbeite. Also ich bin großer Freund von Cloud-Systemen, weil meistens sind die Serverräume von Amazon oder von Microsoft doch ein bisschen besser gesichert als das Papierarchiv. Oder was ich im Keller habe oder mein persönlicher Server, oder sei das der physikalische Zugang oder der digitale.
Ich wollte es gerade sagen, oder die NAS, die an der Fritzbox hängt, wo irgendein Port aufgemacht wurde.
Genau. Ja. Deswegen, was physische oder digitale Sicherheit angeht, sind die Cloud-Anbieter in jedem Punkt besser. Punkt. Die meisten großen. So. Und aber auch da muss man genau reingucken. Nämlich, was sagen die nämlich zum Thema Verfügbarkeit? Was sagen die zum Thema Backup? Und wie schnell ich die Sachen wiederbekomme. Weil man darf nicht unterschätzen, auch die Cloud ist nicht unfehlbar. Und es war ja erst 2021, glaube ich, wo bei Straßburg ein großes Rechenzentrum von weltweiten Cloud-Anbietern gebrannt hat.
War das 21? Ich meine, das wäre früher gewesen, oder? Aber egal, ich weiß.
Es kann auch sein, dass es früher war. Aber es hat auf jeden Fall ein relativ großes Rechenzentrum mal gebrannt.
Meine Webseite war dabei.
Ein bisschen nachteilig, weil das Haus war auch ein bisschen wie so ein Kamin gebaut. Es hat schön von außen die heiße Luft angezogen, weil es luftgekühlt ist und nach innen rausgepustet. Das war natürlich am Ende für die Feuerwehr, die haben es auch wie ein Kamin beschrieben. Das hat sehr schnell gebrannt. Und weil die damals auch nicht schnell genug an Wasser gekommen sind, sind die 2 Gebäude nebendran mit abgebrannt. Und die Folge war, dass mehrere Millionen Domains nicht mehr erreichbar waren.
Meine auch.
Es war ein weltweiter Cloud-Anbieter. Und es gibt einige. Auch ich glaube, es gibt einige Justizfirmen auch, die da ihre Daten komplett verloren haben. Denn, was sich jetzt erst im Nachhinein rausgestellt hat, dass es ein Offsite-Backup gibt von diesem Rechenzentrum, weil die haben weltweit über 30 Rechenzentren oder so, das hat Aufpreis gekostet. Darauf hat aber keiner geachtet. Und deswegen hat dieser Anbieter, der hat das zwar auf dem Nachbargebäude gebackupt, weil es aber so schnell gebrannt hat, sind halt 3 Gebäude abgebrannt und oder ich glaube, so war es, wenn ich mich recht erinnere. Und daher war halt alles weg. Und dann bringt es mir halt auch nichts, wenn es im Raum nebendran, im Gebäude nebendran oder sonst irgendwas gebackupt ist. Ein gutes Konzept sollte auch irgendwo ein Offset-Backup bieten.
Ja.
Und das sollte auch ein großer Cloud-Anbieter
ja.
bieten. Und der sollte auch sagen können, wo das liegt. Also natürlich jetzt nicht, das ist immer auch in GXP so ein Thema, die wollen am liebsten wissen, in welchem Serverschrank, in welchem Raum. An der Stelle muss mir aber genügen, wenn mir, was weiß ich, Atlassian bei Confluence sagt, das liegt im Raum Frankfurt. So, das reicht ja. Und dann weiß man, es ist irgendwo ein AWS-Server im Hintergrund und es liegt vielleicht noch in einer anderen Region in Deutschland. Das sollte man schon ein bisschen wissen, wo das überall liegt. Also wo kommen meine Daten hin? Auch so, sage ich mal, Thema, liegen die in der EU? Liegen die vielleicht in der Schweiz? Liegen die außerhalb in der EU? Also das muss man schon klären. Wo landen eigentlich meine Sachen? Wo landen vielleicht auch gegebenenfalls Kundendaten?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Das juckt die GLP? Lass mal kurz ausschweifen.
Die GLP juckt das tatsächlich, wo der Standort ist.
Warum?
Und weil... Wo fange ich jetzt am besten an?
Mach's kurz, wir wollen nicht zu weit ausschweifen.
ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit ausschweife, weil das Thema Archivierung ist ein Riesending.
Ja, deswegen, mich interessiert,
und,
gucken die, weil für mich...
Die wollen wissen, wo die Sachen liegen. Und es war tatsächlich jetzt jahrelang ein Problem. Und jetzt erst vor ein paar Jahren hat ein Konsortium aus mehreren Großkonzernen das erste Mal mit der Behörde zusammen ein AWS-Rechenzentrum besucht. Weil die Cloud-Anbieter haben sich immer dagegen gesperrt. Wo sich überhaupt auditieren zu lassen. Und die Behörde hat gesagt, ja, aber das ist ein Lieferant von euch, also ihr seid dafür verantwortlich, weil das ist euer Material, eure Daten. Und die haben dann mal zusammen, ist eine spannende Geschichte, wenn man sich das von jemandem erzählen lässt, der da mal dabei war, weil das ist wie im Kriminalfilm, weil man gar nicht wissen darf groß, wo die Sachen liegen und ganz viel Sicherheitsstandards, durften die das dann mal reinschauen. Aber da haben die sich jahrelang gewehrt und es war immer ein Riesenthema, was immer aufgekommen ist, weil die wollen... dass die Sachen nicht im Ausland oder in der EU liegen, wo sie vielleicht anderen Regularien unterliegen. Weil du dann vielleicht nicht sicherstellen kannst, dass gewisse Archivierungsgrundlagen gesichert sind. Also du musst es immer ein bisschen betrachten und absprechen, wo deine Daten liegen. Das kann für dich auch ein Problem sein, wenn du ein multinationaler Konzern bist, weil es sein kann, dass vielleicht, wenn du der Konzern in den USA ist und es gibt einen Standort in Deutschland, die aber andere Regelungen zum Datenschutz haben.
Was hat denn...
Das kann sein, dass du da in ein Problem reinläufst.
Helf mir kurz. Also erstens mal, was willst du dir denn... Also zurück. Selbst wenn du dir Microsoft das Rechenzentrum in Irland anguckst oder guckst dir AWS in Frankfurt an, guckst oder sowas. Woher willst du denn wissen, also außer, dass du dein Service Level Agreement und deine vertragliche Grundlage hast, wo der Serverstandort steht. Erstens mal möchte ich, wer mir das erklären kann, gerne einen Kommentar schreiben, gerne helfen, gerne belehren. Aber erstmal, selbst wenn du alle Sicherheitsschleusen durchläufst, was dich wahrscheinlich nicht interessiert, wenn du überhaupt bis in den Raum kommst, wo Server-Racks stehen, woher willst du denn wissen, dass da überhaupt deine Daten wirklich liegen? Du siehst sie ja nicht liegen. Also ich finde, so ein Rechenzentrum zu besuchen, ist vielleicht, wenn es interessiert, ist es eine tolle Sache. Aber eine Aussage zu tätigen, dass ich habe mir das jetzt mal angeguckt und jetzt weiß ich, dass meine Daten sicher sind, halte ich für, die Behörde hat mal Spaß gehabt und hat mal eine Butterfahrt gemacht und es ist jetzt mal was gemacht worden, dass man mal was gemacht hat, aber einen wirklichen Mehrwert im Vergleich zu, ich habe einen großen Anbieter, ich weiß, ich habe ein gescheites Service Level Agreement, es ist nicht irgendeine Hintertür, sondern es ist halt eben Amazon, Microsoft, Google etc. pp.
Ja.
Viel mehr Benefit habe ich da jetzt nicht. Also ich bin datenschutztechnisch noch auf keinen Trichter gekommen, obwohl es in den meisten DPAs oder AV-Verträgen mit drinsteht, dass ich das Recht zur Kontrolle habe, mal bei Amazon anzurufen und zu sagen, pass mal auf, ich habe einen Kunden, der hat bei euch eine Instanz liegen, ich komme mal vorbei, ich gucke mal das mal an. Die würden mich fragen, ob sie mal Fieber messen können.
Ja, in der Regel läuft das auch so, weil die sagen dann, zu uns kommt keiner rein.
Natürlich
deswegen
nicht.
Deswegen ging das ja erst, sage ich mal, unter einem ganz großen Aufwand. Ich sehe auch keinen Vorteil daran, wenn ich dann vorm Server stehe und mir jemand sagt, in diesem Raum liegen ihre Daten.
Genau.
Weil du kannst es unmöglich nachvollziehen. Du musst dich da drauf verlassen. Was man halt braucht, und da braucht man halt die Zusicherung von dem Anbieter, dass man weiß, wo die Datenresidenz ist.
Genau.
Also das sollte man wissen. Dass ich mir persönlich reicht, wenn mir jemand sagt, ihre Daten liegen im Raum Frankfurt oder in diesem und jenem Land.
Mir reicht
und
EU.
Sagen, wir backuppen halt noch. Ja, EU reicht für die meisten Fälle auch.
Natürlich.
Aber ich muss es halt wissen, dass im besten Fall sagt mir jemand, es liegen im Raum Frankfurt, wir haben noch ein zweites Rechenzentrum fürs Backup, das ist in Belgien.
Ja,
wenn ich so viel schon weiß, dann bin ich schon ultra happy.
Mehr
brauche ich dann eigentlich
fragen,
auch nicht.
Woher willst du wissen, dass der Belgische unsicherer ist wie Frankfurt? Warum interessiert mich Datenraum Frankfurt?
Ja.
Also ganz im Ernst, mir ist schon, also wenn wir in Richtung Datenschutz gehen, wobei ich jetzt bezweifle, könnte man mal ein anderes Thema zu machen, was hat die GLB mit Datenschutz und Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu tun und welches Kontrollrecht räumt sich da GLP-Auditor ein, das ist eigentlich Datenschutzthema. Aber vielleicht ein anderer Podcast, aber davon ab sind wir Europa. Und wenn ich irgendwo weiß,
ja.
Europa ist Europa gut und ob der jetzt in Frankreich liegt oder in Deutschland liegt, ist mir Wumpe. Ich unterstelle dem Franzosen nicht, dass er ein schlechteres Datenschutzniveau hat und sage nicht, dass der Frankfurter ein besseres hat, sondern ich will wissen, wenn ich was abchecke, will ich halt gucken, liegt es in der EU, ja oder nein, und damit bin ich safe.
Ja. Ja. In der Regel kommt man mit EU auch im GXP-Bereich mit den meisten Sachen problemlos hin. Also man muss es sich im Detail angucken, was das ist, aber in der Regel kommt man mit EU hin.
Also
schwieriger wird es halt, wenn ich in Nicht-EU-Länder will. Dann muss ich ein bisschen gucken.
Lass uns einen anderen Podcast machen, wir schweifen ab. Interessiert mich.
Ja, wird ganz, genau, wir schweifen ein bisschen
ganz
ab.
Egal. Aber was wir wichtig halten müssen, wenn wir lokal speichern, sollten wir auch auf jeden Fall diesen Klassiker mit dem zweiten Brandabschnitt bzw. zweiten Standort machen, dass ich zwei unterschiedliche Backups irgendwo liegen habe. Ja, dieses klassische 3-2-1-Backup, so dass ich weiß, es liegt an irgendeiner Stelle so, dass wenn mir mein Server kaputt geht, meine Festplatten crashen, der Server geklaut wird, die Bude abbrennt, whatever, liegt irgendwo noch eine Kopie. Auch gerne gut und wird auch immer gerne gemacht, ist, diese zweite Kopie, die ich habe, ist auf einer Festplatte, die nicht im Internet hängt, nicht im Netz hängt. Hier gehen wir jetzt in das Thema rein, Bedrohungsschutz, Verschlüsselung etc. pp., dass wenn ich irgendwo ein was habe, was verschlüsselt wird, dass wir das der Trojaner, der Verschlüsselungstrojaner nicht durchschießt bis aufs Backup, sondern dass ich einfach eine Festplatte habe oder ein Band, ein Whatever, was ich aus dem Computersystem physikalisch rausziehen kann und es ist in meiner Hand und getrennt von allem Internet und allen Zugriffen auf irgendwelchen Sachen. Das gibt immer noch Leute, die das favorisieren. Persönlich bin ich der Meinung, wenn ich es irgendwo in der Cloud wegbackupe, ist das ausreichend. Ist es auch, aber das ist Philosophie. Habe ich einen Software-as-a-Service-Anbieter, also liegt meine Daten in der Cloud, muss ich mit meinem Cloud-Anbieter entsprechend einen Vertrag haben, der diese Verfügbarkeit, die Wiederherstellung und das ganze Backup sicherstellt. Und dann muss ich für mich bewerten, reicht mir das, was der macht, oder sichere ich es zusätzlich nochmal ab?
Das hast du jetzt eigentlich nochmal schön das gesamte Thema ein bisschen
zusammengefasst. Habe ich schön zusammengefasst, ganz unbewusst.
Ja, genau. Hast du schön zusammengefasst, genau.
Ja.
Und ich meine, wir haben am Anfang ja auch ein bisschen gestartet mit diesem Thema auch Restore und Recovery.
Ja.
Das sollte man dann hinten anschließen, dass man das auch ab und zu mal trainiert. Dass ich auch mal sage, hey, ich fahre hier das und das System, funktioniert das eigentlich auch? Also ich würde mich da nicht auf die Aussagen von irgendwem verlassen, weder von einem Anbieter, noch vielleicht auch von der eigenen IT, sondern man sollte es auch mal testen. Also man sollte auch wirklich mal den Worst Case testen. Also ich habe auch schon Unternehmen gesehen, die auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann gesagt haben, oh, Digitalisierung, wir hatten irgendwie so einen Verschlüsselungsangriff und konnten da nicht an unsere Sachen drankommen. Dann sage ich, ja, das ist dann blöd, wenn man solche schlechten Erfahrungen gemacht hat, aber dann war halt auch an dem Backup-Konzept ein bisschen was falsch. Weil ein gutes Backup-Konzept ist genau für solche Sachen da, dass ich neben die Sachen wiedererstellen kann, no matter what.
Genau. Und jetzt machen wir mal kurz einen Bogen zum letzten, vorletzten oder nächsten Podcast, wenn wir über das Thema Kappa-Prozess und Ticketsystem reden. Wenn ich jedes Unternehmen, selbst bei mir, also jedes Unternehmen, wird im Laufe des Jahres für irgendeinen Mitarbeiter mal irgendeinen Datensatz herstellen müssen, weil mal was aus Versehen gelöscht worden ist. Oder bei mir ist das häufiger oder bei den Mitarbeitern ist das, dann ist halt mal die Excel-Datei überschrieben worden aus Versehen und ich brauche aber das Rohformat. Also es wird immer mal Gründe geben, die sowas haben. Und wenn ich das wegdokumentiere in meinem Prozess und schreibe das auf und sage, die IT hat letzte Woche Donnerstag den Datensatz, das ging verloren, das haben wir wieder hergestellt, hat funktioniert. Ja, hey, was will ich denn mehr? Ich brauche ja kein Recovery-Konzept. Also was ich haben will ist oder was ich ausprobieren ist, dass die Datenbank, die ich habe, also mein Backup, so verfügbar ist, dass ich draufgreifen kann und mir einen gezielten Datensatz wieder raussuchen kann. Ich will hier keinen Vollrestore machen oder kein sonst irgendwas. Und wenn ich übers Jahr 5, 6, 8, 10 solcher Fälle habe, die ich wegdokumentiert habe und ich sitze dann im Audit und auch für mich, für mein Gewissen, ich weiß, mein Backup funktioniert, ich habe ein System, was gut ist. Ich kann 3 Tage zurück, ich kann wegen mir auch mal 7 Jahre zurück von dem ganzen Ding. Ich riskiere mal einen Blick rein, ich mache das einfach mal mit einer Datei, mit 2 Dateien. Dann ist das, wenn ich es dokumentiert habe, schon eine super Argumentationsgrundlage für, wenn irgendeiner kommt und sagt, ihr macht Backup, macht da auch Recovery-Tests. Ja klar, hier guck, 10 Recoveries gemacht. Ja, da haben wir eine Word-Datei, da war eine Excel-Datei, da ist ein Vertrag verloren gegangen, da musste ich aus dem Jahr 2018 nochmal kurz gucken, wie irgendwas lief, plupp, habe ich wieder hergestellt, das sind die Informationen, da ist es dokumentiert. Dann sagt ihr, wunderbar, es läuft. Also ich brauche, wo ich hin will, ist, ich brauche nicht den einen Recovery-Test-Tag im Jahr, wo mein ITler der Meinung ist, er schaltet jetzt mal den Server ab oder er versucht mal einen neuen Server aufzusetzen, wie lange es denn dauert, bis es wieder läuft. Kann ich auch machen. Auch cool, auch alles in Ordnung, aber eine andere Risikoklasse und eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich einfach sage, ich habe ein Backup, wo ich reingucken kann und kann mir Daten holen, wenn ich sie brauche. Oder siehst du es anders? Ja.
Nö, ich denke auch, dass man ganz viel über die Sachen, die im Alltag passieren, ja, auch da
genau
das beweisen kann.
Ja.
Wie du gesagt hast, weil das sind Fehler, die auch unvermeidlicherweise passieren. Irgendjemand wird mal irgendwas löschen, irgendjemand wird aus dem QM-System mal aus Versehen irgendwas rausnehmen. Ich meine, im besten Fall ist es so aufgebaut, dass du sagst, nur bestimmte Leute können irgendwas löschen und die meisten Sachen sind unveränderlich.
Jetzt bist du aber
bei. Da lassen sich auch Schranken und Hürden aufgebaut, aber da sind wir in einer anderen Ecke, da sind wir im Dokumente-Management.
Das sind wir auch bei einer anderen Software.
Im Endeffekt.
Entschuldigung, ich crashe, ganz kurz. Die Themen hast du aber nur, also irgendwann wird mal irgendeiner was aus dem QM-System löschen oder irgendwann wird dir irgendeiner mal eine Vorlage überschreiben. Das hast du nur, wenn du ein Dokumenten, also ein QM-System auf dem File-Server über SharePoint, über Word, Excel abgedeckt hast.
Ja.
Deckst du das gescheit über eine QM-Software ab, hast du das Thema nicht. Weil du das, wie du es gerade gesagt hast, sauber dediziert organisieren kannst.
Ja, deswegen muss ich mir da überlegen, was nutze ich.
Ja.
Weil manche Systeme erlauben mir, das genauso aufzubauen, dass ich dieses Problem nicht habe. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt so lange darüber geredet und wir haben, glaube ich, noch nicht einmal das Wort Datenintegrität in den Mund genommen, obwohl wir da eigentlich die ganze Zeit drüber sprechen.
Ja.
Dass ich eigentlich diese Datenintegrität,
ja,
um es mal auch gesagt zu haben, einfach gewährleisten kann von meinen Sachen. Und das kann ich halt auch zeigen, indem ich solche Vorfälle, die ich habe vielleicht, unweigerlich vielleicht auch, mit der IT einfach vorzeigen kann. Und dafür ist halt auch wichtig, dass ich die Sachen tracken kann.
Ja.
Wer darüber übrigens mehr wissen möchte, sollte sich den letzten Podcast anhören, weil da haben wir über das Thema Kappa und Ticketsystem gesprochen.
Okay.
Das wäre dann natürlich auch die Verbindung, die du eben gesagt hast. Und was mir gerade auch mal aufgefallen ist, weil wir ja jetzt über Datenintegrität sprechen, es gibt da eigentlich relativ viele Sachen und Prinzipien, an denen man sich auch wunderbar langhandeln kann. Im GXP-Bereich haben wir dieses klassische Alcoa oder Alcoa Plus-Prinzip. Ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, aber im Prinzip sind das Leitlinien für die Thema Datenintegrität, also was Lesbarkeit, Zuordnerbarkeit, Verfügbarkeit und originelle Daten angeht. Das ist eigentlich ein Thema, da könnte man wahrscheinlich selber mal drüber sprechen. Und dieses Alcoa-Prinzip, was man auch im Internet eigentlich überall findet, wenn man es googelt, was aber vor allem die GXP-Leute kennen sollten, das ist eigentlich was, wo man sich auch schön langhangeln kann. Und was aber von Auditoren auch unterschiedlich ausgelegt wird. Und da würde ich jetzt gerne nochmal die Schleife ein bisschen zum Audit drehen, dass wenn mich ein Auditor auf solche Sachen anspricht, sollte man auch ruhig fragen, wo steht das denn, wo kommt das denn her? Weil manche haben da auch sehr krasse Ansprüche, was Lesbarkeit und Informationen angeht, wie ich da noch drankomme. Deswegen auch hier der Tipp, wenn ich im Audit gefragt werde, ja, ist das denn genug, tut die Cloud das denn, oder die Cloud, die macht das doch eigentlich gar nicht genug, da sollte man ruhig mal ein bisschen mitdiskutieren, weil wenn man sich da eigentlich gut vorbereitet und auch vielleicht die SLAs parat hat, dann kann man diese Fragen alle beantworten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade so ein bisschen das Thema Datenintegrität ein bisschen unterschiedlich manchmal ausgelegt wird. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Michael?
Ja, ich merke das auch immer wieder. Du musst erklären. Es gibt Auditoren, denen musst du das mit der modernen Technik der Software nochmal ein bisschen näher bringen, musst die nochmal dahin führen. Musst du mal ein Service-Level-Agreement aufmachen, musst dir das alles mal durchgucken. Da ist immer so Thema, wer ist verantwortlich für die Backups, das ist im Prinzip der Punkt. Wer macht die Backups, wer ist verantwortlich für die Backups, wer stellt das sicher, ist das sauber vertraglich abgesichert. Und die Integrität kannst du ja dann einfach sagen, es ist ein unveränderbares Archiv, es ist halt einfach so, du kriegst halt einfach zu jeder Zeitpunkt die Daten aus dem Backup im Urzustand raus. Im Backup kann es keiner verändern. Ja, wie geht das, wie soll ich Backup-Daten manipulieren? dann wäre das die Backup-Datenbank nicht mehr in Tegra und das sind halt einfach Dinge, das musst du manchmal erklären. Was aber dazu kommt, ganz kurz noch ein Bogen, ich glaube, wir haben uns zeitlich schon fast wieder ein bisschen verbabbelt, was aber noch dazu kommt, wir reden jetzt hier von GLP, wir reden von Management-Systemen. Was aber auch ein ganz großer Punkt ist fürs Archiv oder für die Archivierung von Daten, ist, wenn wir in die GOBD reingucken. Also ganz normal Businessgeschäft, ordnungsgemäße Buchführung, Rechnungseingang, ja. Rechnungsausgang, Geschäftsbriefe, E-Mails, ein E-Mail-Archiv, super wichtig. Der Zeitpunkt, wann eine E-Mail ins Archiv geht, wie lange man eine E-Mail manipulieren kann, bevor sie ins Archiv drin ist. Eine Rechnung, die per die elektronisch an der Rechnung Ad reinkommt, ist nicht archiviert, wenn ich sie ausdrucke und in einen Leitsordner setze, weil das nicht das Format ist, wie die Rechnung ins Unternehmen eingegangen ist. Also das sind auch alles Themen, die das Thema Archiv, Backup und Verfügbarkeit über Zeitraum X, GOBT 17 Jahre, je nachdem, sicherstellen müssen, wo ich sage, das ist nicht nur ein QM-Thema und nicht nur ein GLP-Thema, sondern das ist eigentlich ein Unternehmensthema, wo sich jeder in irgendeiner Art und Weise mal drüber Gedanken machen sollte.
Muss. Auf jeden Fall. Ja, muss. Wirklich muss. Das ist eine absolute Pflicht, weil wer das nicht macht, macht meiner Meinung nach einen Riesenfehler, weil wir sind dann schon wieder ein bisschen bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, grundsätzlich, was für ein Backup wichtig ist, nämlich erstmal zu wissen, was muss ich denn backuppen? Und dabei darf ich neben meinem QM-System und dem, was ich praktisch im Unternehmen mache, auch nicht, sage ich mal, diese Alltagsprozesse vergessen. Ich darf nicht vergessen, was meine Administration macht und was da in Business-Sachen reinkommt. Ja. Und da muss ich halt einfach Bescheid wissen über die Sachen, die ich habe bei mir. Einfach, dass ich weiß, was habe ich an Daten, was verarbeite ich an Daten und wo kommen die Sachen hin.
Genau.
Und da muss man einfach sich auch mal das bewusst machen und das damit verbundene Risiko auch abschätzen.
Ja, ganz wichtig. Schöne Schlussworte, Michael. Vielen lieben Dank.
Ja.
Ich würde sagen, wir beenden hiermit diese Folge. Fragen, Anregungen gerne per Mail, gerne unten in die Kommentare. Wir würden uns freuen über Feedback. Und ansonsten sage ich jetzt schon mal einen wunderschönen, heißen Restdienstag an alle draußen. Genießt die letzten Sonnenstrahlen. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Danke.
Dann vielen Dank für den Podcast heute, Michael. Ich verabschiede mich dann auch. Und vielleicht noch auf der Schlussnote möchte ich sagen, jeder, der auch privat vielleicht noch nicht über das Thema Backup nachgedacht hat, kann das jetzt auch mal machen, weil das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Wie sind denn eigentlich meine Daten zu Hause? Wo liegen die denn eigentlich? Und mit dem Gedanken würde ich dann jetzt alle mal in den Tag entlassen.
Hashtag Hochzeitsfotos. Mach's gut, tschüss.
Ja, genau. Tschüss.
Das war's für heute mit dem QM-Talk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht gerne unsere Webseite qm-talk.de.